Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Zu Gast heute mal wieder Ralf. Hi Ralf.
Hallo, hallo Leute.
Wir sprechen heute über den Film Das Königsspiel. Ein Meister wird geboren, lautet der Untertitel. In Deutschland brauchen wir immer einen Untertitel. Ein Originaltitel lautet Searching for Bobby Fischer. Viel einfacher. Oder Innocent Move. Habe ich auch schon gelesen. Ich weiß nicht. Komischerweise gab es irgendwie zwei englische Titel. Soll uns egal sein. Es war deine Empfehlung, den Film zu schauen. Ich kannte ihn bereits, habe ihn auch wieder wie immer gesehen, ist aber super lange her, konnte mich kaum daran erinnern, außer an ein, zwei Szenen. Und muss sagen, gute Idee gewesen. Ich fand ihn richtig geil. Also das kann ich schon mal vorwegnehmen. Wieso hast du mir den empfohlen? Bist du etwa ein kleiner Schachfreak, Ralf?
Unabhängig davon, ob ich jetzt gerne Schach spiele oder nicht, finde ich den Film extrem gut gemacht. Von der Stimmung, von der Kameraführung und so weiter. Da gehen wir ja gleich im Einzelnen noch näher drauf ein.
Genau.
Und da fehlt es einem nicht, da fehlt es mir nicht schwer, den Film zu empfehlen. Ich kenne allerdings auch Schachfilme oder ich habe da mal grob teilweise reingeschaut, die eine Katastrophe sind, absolut lächerlich, die Figuren darstellen und so weiter, einfach nur irgendwie so auf eine übertriebene, lächerliche Art irgendein Superlativ rauskitzeln, oder in der Darstellung total daneben sind. Meine Güte, da kann man eigentlich nur sagen, generell müsste man eigentlich die Leute von Schachfilmen abraten, ja.
Ja, es gibt natürlich ein großes Problem, Schach interessant und gut in einem Film darzustellen. Das ist nun mal nicht wie in sonstigen Sportfilmen, wie in Footballfilmen oder von mir ist auch noch Baseball, was auch schon schwieriger ist, ne? Wo die Leute laufen, man kann so Spannung erzeugen, kriegt er den Ball, bekommt er ihn nicht, dann laufen die nach links, dann nach rechts. Dann haben wir auch noch wahrscheinlich viele Menschen oder weniger Menschen, die, sagen wir jetzt mal, gehen wir jetzt von den USA aus, die jetzt zum Beispiel Football kennen, als die Schachregeln oder überhaupt Schach spielen. Und das ist das große Problem.
Das würde ich für Amerika mittlerweile nicht mehr so sagen.
Okay.
Aber abgesehen davon, ich meine, es hat lange Zeit ein Klischee gegeben von Schachspielern, das ungefähr so aussah, dass das einfach alles nur total verrückte, weltfremde Spinnerfreaks sind, die zwar speziell jetzt auf diesem Gebiet eine hohe Intelligenz zeigen, aber ansonsten lebensunfähig sind und so weiter und so weiter. Kommt ja auch an einer Stelle dieses Films so ein bisschen zum Tragen. Als der Vater eingeladen wird, einen Schachclub zu besuchen, als dort gerade ein Turnier stattfindet. Ja, dieses Klischee, das wird halt teilweise heute immer noch bedient von einigen Filmen. Und das dann aber auch wieder in einer total übertriebenen Art und Weise, da schämt man sich schon fast, Schach zu spielen, wenn man solche Filme guckt. Aber das nur mal so am Rande, wir sind jetzt vom Geschehen schon wieder weit weg. Deswegen halte ich mich jetzt erstmal damit zurück.
Ja, es ist so, also ich kann ja mal gerade die Handlung wiedergeben, mehr oder weniger. Wir haben einen kleinen Jungen, der auf einmal darauf kommt, Schach zu spielen. Und der Vater, beziehungsweise die Mutter zuerst, entdeckt, dass er ja schon Talent und mega Interesse an diesem Spiel hat, darauf gefördert wird und als neuer Bobby Fischer, das ist ja irgendwie so ein Mega-Schachspieler, der irgendwie bekannt war, da musst du mir nachher mehr zu sagen, weil ich den nicht wirklich kenne. Ich habe auch schon von dem gehört.
Oh Mann.
Und ja, was soll man da genau sagen? Es ist halt Schach nur, in Anführungsstrichen, ne? Das ist halt. Und ja, wo war ich stehen geblieben? Genau. Und es geht halt darum, dieses Talent zu fördern oder eben nicht. Und wird am Ende dann gegen den großen anderen das große Landesmeisterschaftsturnier gewinnen oder nicht? Bla bla bla. Wie wollen wir anfangen? Wollen wir so chronologisch vorgehen oder wollen wir uns einem gewissen Thema erstmal widmen?
Also
Eine bestimmte Szene?
ich hab mir jetzt im Vorlauf keine Gedanken gemacht, in welcher Chronologie ich gerne was sagen möchte. Aber ganz spontan, ad hoc jetzt, fällt mir eine der ersten Szenen ein, in der der Junge eine Figur findet. Er schaut den Schachspielern zu. Scheinbar hat er nur durch bloße Ansicht anderer, die am Spielen sind, selbst die Regeln erfasst und dadurch Schachspielen gelernt, weil es hat ihm ja keiner beigebracht. Solche Fälle soll es tatsächlich gegeben haben. Der findet jetzt seine Schachfigur und dann kommt ein Schauspieler. Jetzt wollte ich gerade sagen, warte, mir fällt der Name ein. Aber ich gebe es jetzt doch mal auf, ich sage nur Matrix.
Lawrence Fishburne, ja.
Ja, Lawrence Fishburne.
Ganz jung noch. Der Film ist von 1993. Ich weiß nicht, ob wir das gesagt haben. Auf jeden Fall. Ja.
Gut, da hatte er aber auch schon ein, zwei Coppola-Filme auch mitgespielt, ne? Dieser Lawrence Fishburne zu dem Zeitpunkt. Jeder kennt ihn aus Matrix, da ist er nämlich Morpheus. Der steht dann da und hat einen Baseball in der Hand. Und nur durch Gesten, ohne was zu sagen, ja, ist jetzt deutlich, der Junge muss sich entscheiden. Fast wie bei Matrix, ne? Grüne oder rote Pille so, oder blaue
Stimmt.
Pille,
Wahrscheinlich
ne?
haben sie dort gesehen und haben gesagt, die Wachowski-Brüder, den nehmen wir für Matrix,
Ja,
jedes
die
Mal.
Handbewegung und so, ne? Ohne was zu
Ja.
sagen, cool gemacht. Und der Junge entscheidet sich dafür, die Figur zu behalten. Das zeigen sie zwar nicht direkt, aber später ist klar, Fishburne behält sein Baseball und spielt damit rum abends. Und der Junge im Bett spielt mit der Figur, dann ist es plötzlich klar, dass der Junge die Figur behalten hat. Er hat sich jetzt sozusagen für Schach entschieden, symbolisch.
Ja, und das ist also, die du angesprochen hast, die Szene ist wirklich am Anfang, als er da hat er seinen Kindergeburtstag und holt, glaube ich, diesen Ball, sieht dann, findet aber diese Figur, die du gesagt hast, die wunderschön ist. Also die ist echt wunderschön, diese Schachfigur. Es ist ein Pferd, glaube ich, ne? Der Springer. Und dann schaut er den anderen dann zu, ne? Diesen Rhythmus, diesen schnellen Rhythmus, der auch den ganzen Film durchgeht, ne? Wenn die dieses Schnellschach spielen da, diese Uhr, klack, klack, und diese Plastikfiguren sind das ja, glaube ich, auf diesem Betontisch immer dieses Geräusch, tak, 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 tak. Das kommt richtig gut und ist schon hypnotisierend. Und dann fängt es an zu regnen. Und die Szene, ne? Ich meine, das Conrad Hall, ne? Der wurde dafür auch Oscar nominiert, der Kameramann, die ist so schön. Also die Idee auch, ne? Der Regisseur Steve Sellin hat auch das Drehbuch geschrieben, wie auch inszeniert, sein Regiedebüt. Und die Szene ist wirklich so romantisch, so als hätte er seine Liebe gefunden. Und der Regen, alles ist egal. Es wird noch schöner, so wie so ein Pärchen, was draußen im Park ist, dann fängt es an zu regnen, dann küssen die sich, alles drumherum ist egal, es macht es fast noch schöner. Und die Szene, also wirklich, da denkt er so, er hat seine Liebe gefunden, das Schach. Und wie du dann sagst, dann steht da Lawrence Fishburne mit dem Ball. Und die stehen und sagen kein Wort. Das ist so gut. Und hinterher löst sie das erst auf, dass er diese Figur behalten hat. Aber erst sehen wir noch dann, wie er mit dem Vater da diesen Handschuh fertig macht. Und dann da sagt er, wir haben keinen Handschuh, ne? Und dann holt er diese
Wir haben
Schneeballkugel, ne?
keinen
Genau.
Ball, nicht
Genau,
keinen
da holt er diesen.
Handschuh.
Nee, kein Ball. Entschuldigung, habe ich jetzt Handschuh gesagt?
Ist egal.
Und da holt er unter dem Bett auch direkt diese Schneeballkugel und nimmt die stattdessen. Was auch wieder so zeigt schon, dass er so ein Problemlöser ist, so ein Denker. Egal. Ja, die ist wunderschön. Weiter, bitte, kannst du euch.
Nennt man das beim Basketball Handschuh? Naja, wenn es irgendeiner, der zuhört, besser
Baseball.
weiß, kann das ja
Jetzt
in.
sagst du Baseball, ja.
Ach ja, oh mein Gott.
Also wir sind
Naja,
Sportnerds anscheinend.
also wenn uns jemand berichtigen will, kann das ja in die Kommentare
Aber
reinschreiben.
wirklich?
Ne?
Ja. Nein,
Ja,
das ist
gut.
wirklich, ja.
Ich gebe eins zu, als ich den Film das erste Mal geschaut habe, ist mir dieses Detail gar nicht aufgefallen. Ich habe zwar wahrgenommen, die Szene, wie das ist, als Fishburne da am Gestikulieren ist. Aber dass das jetzt so eine Entscheidung ist für das Schach und so, habe ich beim ersten Gucken gar nicht so mitbekommen. Wahrscheinlich habe ich das dann auch zu oberflächlich geguckt, ne?
Ja, na, es ist auch
Aber jetzt war
möglich.
es ganz klar. Also es gibt schon Sachen, dass ich sehe auch nicht alles sofort beim ersten Gucken, ne?
Mit welcher Aufmerksamkeit man guckt und dann, dass das so eine wichtige Szene ist, dass der Film beginnt ja schon so direkt mit diesen Bildern, so perfekt. Also wirklich, da ist schon so viel drin und alles visuell erzählt. Überhaupt, dass ein Kind sich entscheidet, weil wir sehen auch, auf Geburtstagstorte sind 7 Kerzen, er ist 7 Jahre alt geworden, das sagt der Vater hinterher nochmal, auch wenn die da sitzen abends mit dem Handschuh. Und dass der so jung ist und sich für diese Figur und dieses Spiel entscheidet, was er gar nicht kennt, weil erst wird er ja noch hypnotisiert von diesen Würfeln, dieses Geräusch, dieses Player, bis er dann diese Schachfiguren sieht, was er ja auch in der Hand hält und dann gecheckt hat, diese Verbindung. Und sich vom Ball eigentlich, jedes Kind will so spielen mit dem Ball runter, das kennt man, aber will diese Figuren haben, ne? Und da fängt es halt an, dass er schon anders ist eigentlich irgendwie und davon so fasziniert ist und diese Liebe dafür hat, ne?
Sehr wohl. Und ja gut, letztendlich, wir sehen halt auch, wenn die Figuren wie der Vater, die Mutter und seine Schwester eingeführt werden, was das für eine Bilderbuchfamilie ist, ja. Also der Vater ist Sportreporter und findet alle Zeit der Welt für den Jungen, um mit ihm irgendwelche Baseball-Handschuhe zu fertigen oder sonstige Spielchen zu machen. Ist auch sehr an dem Jungen interessiert und aufmerksam. Dann haben wir natürlich die Mutter, die auch eine sehr starke Figur ist im Film später. Unbedingt, also die Mutter war schon beeindruckend.
Von Anfang an
Und
finde ich auch, ja.
ja, von Anfang an. Ja, von Anfang an.
Ja,
Und
steigert sich
dann,
halt, da hast du recht, ja.
ja. Ja, und dann diese super süße Schwester auch noch, die absolut nicht zu schlagen ist in Niedlichkeit. Also da haben sie den Niedlichkeitsfaktor auf unendlich gedreht, ne?
Ja, genau. Es gibt nämlich dieses Problem in Filmen mit Kindern, dass die immer schnell nervig werden oder so unglaubwürdig sind und man immer denkt, so, so ist kein Kind und deswegen umso nerviger ist. Aber hier ist gerade die Schwester, ist super, die passt, haben sie gut gewählt. Ich meine, die inszenieren sie auch gut und der Junge, gut, der ist ja ein bisschen anders und so. Ich meine, er sagt in dem Film gefühlt 5 Sätze insgesamt, ist, hat das aber super gespielt, immer wirklich ganz low. Kaum Mimik, kaum Bewegung, hat diesen Blick, also er ist super gecastet. Ich glaube, danach hat er auch nichts mehr gemacht. Hat er vielleicht noch ein, zwei Filmchen, aber das war es auch. Also auch wieder passend kann man natürlich auf das Leben nehmen, ne? So ein Kind als Schauspieler auch dieses Talent und fördern oder nicht und da reinbringen. Darauf, und genau, da können wir jetzt super Übergang. Dann geht es halt
Gut.
darum, dass die Mutter als erstes erkennt, dass der Junge dieses Interesse an diesem Schachspiel hat und das auch zulässt. Obwohl es da bei diesen etwas gruseligen Ghetto-Menschen im Park ist. So ein bisschen mit Drogen handeln, was sie da so sieht. Und natürlich mehr so Penner, sage ich jetzt mal, so Obdachlose sind und so weiter, die mit Lawrence Fishburne da abhängen und zocken, aber lässt ihn dann das spielen, ne?
Ich finde, die Frau findet genau das richtige goldene Maß.
Ja.
Das heißt, ne, einerseits fängt sie jetzt nicht an, rumzuspinnen und hysterisch zu werden nach dem Motto, mein Junge ist ein Genie und jetzt und so weiter und so fort, ne. Sie übertreibt es nicht. Auf der anderen Seite nimmt sie es aber doch ernst. Ja, sie sagt nicht, es ist hier nur ein Spiel, Jüngelchen und so, ne. Also genau im richtigen Maß, lässt sie es geschehen, lässt sie es zu oder verhindert das, was letztendlich dazu führen könnte, dass der Junge Schaden an seiner Psyche, an seiner Seele nimmt. Und da achtet sie drauf. Also sie ist doch, sie hat diese Beschützerrolle, sie beobachtet, sie lässt geschehen und sie nimmt auch Anteil und im Wesentlichen nimmt sie Anteil daran, ob er glücklich ist oder nicht und was er da gerade macht, ob er Baseball, Basketball, sonst was spielt oder Schach, ist der Mutter, glaube ich, erstmal überhaupt nicht so wichtig.
Nein, und sie ist auch von Joanne Allen gespielt, die auch schon etliche Oscar-Nominierungen und 2 gewonnen hat. Die spielt das super, die ist halt auch kaum zu sehen eigentlich, aber dann hat sie wirklich immer eine gute Präsenz und meist auch ohne Worte. Man zeigt nur ihren Blick, ne? Also deswegen ist sie auch gut inszeniert, der Film, und dann gut gespielt. Und das macht sie echt super. Also sie hat so richtig diesen, da kommt richtig der Mutterinstinkt rüber für das Kind, dieses Gefühl und so. Also wirklich gut, da muss man sagen. Und sie bringt ja auch den Vater dann darauf, guck mal, der interessiert sich an Schach wie an Schach und so. Und dann ist es so cool, die erste Szene, wenn einer mit ihm auch direkt spielt, er geht ja auch drauf ein. Und dann so den ganzen Tisch frei machen. Wir machen jetzt die Lampe runter, dies, das, wir bereiten alles vor. Jetzt spielen wir Schach und so. Dann die großen Telefonbücher so, ne, auf den Stuhl. Er sitzt da erhöht und so, ne. Ja, ist echt gut.
Weil du das jetzt schon zweimal erwähnt hast, dass einiges in einfachen Sätzen ausgedrückt wird oder mit wenigen Worten. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Und weißt du, später zum Beispiel, als die Frau den Trainer aus dem Haus weisen will oder beziehungsweise etwas erlebt, was der Trainer mit ihrem Jungen da veranstaltet, da sagt sie einfach nur, verlassen Sie mein Haus. Also sie dreht auch nicht total ab, sie wird nicht hysterisch, sie fängt nicht an zu kreischen oder sonst was. Sie bleibt sehr gefasst, sagt einfach nur, verlassen Sie mein Haus. Man ist ja gespannt darauf, wie reagiert jetzt die Mutter da drauf? Die wird doch jetzt eine Furie, ja, die reißt dem Typen doch den Kopf ab, ne? Und dann sagt sie einfach nur und in einer sehr starken Art und Weise, ne, verlassen Sie mein Haus. Und selbst als der Trainer sich dann noch irgendwo windet oder erklären will oder rechtfertigen will, wiederholt sie diesen Satz einfach nur. Oder auch später, als der Junge so einen Konflikt mit dem Vater hat, nachdem er eine Partie verloren hat, die er nicht hätte verlieren müssen, die er also mit Absicht wahrscheinlich verloren hat, und der Vater sich doch schon ein bisschen ärgert und eine Erklärung fordert von dem Jungen, und der Junge dann einfach nur so sagt, Moment, was sagt er? Dad, warum stehst du so weit weg von mir? Ja? Das haut dann schon rein. Also einfache Sätze, Pong und nicht viel Gelaber. Das ist dann sehr, sehr eindrücklich, finde ich.
Ja, wir sehen auch, dass es echt gut inszeniert alles. Also vorher, der Trainer ist übrigens gespielt von Ben Kingsley, der auch in die Rolle passt, ne? Wir erwähnen mal so ein paar Sachen, ne? Falls mal Leute den nicht gesehen haben, aber eigentlich oder sich nicht mehr daran erinnern können, weil es schon länger her ist. Der wurde halt engagiert, um ihn zu fördern. Hatte damals anscheinend auch Bobby Fischer trainiert, wenn ich das richtig verstanden habe.
Das glaube ich nicht.
Nee, war nicht so, aber irgendwie
Mag sein, das
war es
weiß
so,
ich
da
gar
kam es so
nicht.
rüber. Egal. Auf jeden Fall, diese Szene mit dem Vater, als er dann absichtlich verloren hat, als er schon aus dieser Tür kommt und diese Entfernung immer so weit ist. Der Film spielt viel mit Entfernung. Die Kamera ist mal weit weg, die Leute stehen weit auseinander und diese Kadrage ist halt perfekt und bringt schon so viel rüber. Und dann sind die da draußen und diesmal regnet es wieder, nur nicht so romantisch wie am Anfang, mit ein bisschen Sonne, Lächeln und so weiter, sondern hier, es ist kalt, ihm ist kalt, es ist nass, es ist dunkel, es ist grau. Der Vater wird immer nur ganz nah gezeigt, hinter diesen Gitterstäben. Und dass jetzt gerade diese Entfernung da ist und das alles, ne? Und wie du dann sagst, und dann sagt er so schön, wird es auch direkt angesprochen, wieso bist du so weit weg? Und dann nimmt er ja in den Arm, ne? Und dann geht er ja nicht mehr zu dem Jungen hin, sondern der Junge muss zu ihm kommen, ne? Also so Kleinigkeiten, die Bilder, was das alles überträgt und wirklich sehr gut. Und was mich jetzt, dann sind die dann ersten Turnier, ne? Zusammen, der Vater und der Junge. Das finde ich so witzig, wenn dann wir sehen, wie der Typ die ganzen Regeln für das Turnier erklärt, was ja auch wichtig ist, weil wir das erste Mal mit dem Jungen und dem Vater auch da sind, ne, als Zuschauer. Und dann sehen wir, dass die Eltern diese Regeln gesagt bekommen. Und diese Maßregeln, nicht reinrufen, nicht machen, nicht dies, nicht das. Und die dann ja auch hinterher weggesperrt werden, weil sie die ganze Zeit schreien, ne? So wie man es hier aus Deutschland mehr so kennt mit dem Fußball an der Seite, wo die dann Kinder anfeuern und so, ne? Dass sie weggesperrt werden. Und dann ist wieder dieser Trick. Dieses Schachspiel wird ja nie so richtig gezeigt. Es wird mehr dieser Rhythmus schnell gezeigt und so weiter, ne? Weil ja, wie gesagt, die meisten nicht, man muss sie irgendwie spannend inszenieren. Und das ist so schön inszeniert. Wie der Trick reicht, die Eltern sind halt in diesem weggesperrt, in diesem Umkleideraum. Und dann kommt immer ein Junge und sagt die aktuelle Situation des Finales und sagt immer so: Ein Bauer ist weg, hat verloren, bla bla. Und dadurch wird es für uns auch spannender und anders und wieder eine gute Weise erklärt, ne?
Nee, das haben sie gut umgesetzt, sodass wir, ähnlich der Eltern, die ja teilweise auch keine oder nur wenig Ahnung vom Schach haben, so in diese Situation kommen, dass also auch Nicht-Schachspieler so ein wenig von dieser Spannung mitbekommen, die auch natürlich die Eltern haben. Und das haben sie gut gemacht. Das haben sie sehr gut gemacht.
Genau, denn das Spiel ist an sich von dem Sohn, von Josh, wird gar nicht gezeigt. Null. Und das ist so interessant auch dann, ne? Das ist eine gute Art der Spannung. Das wird auch nur jedes Mal, wie das Schachspiel anders inszeniert. Wirklich jedes Mal. Das ist so toll. Das haben sie wirklich gut rübergebracht. Also muss man schon sagen, ne? Klar, ja. Und Ben Kingsley haben wir von erwähnt. Als sie das erste Mal zu Ben Kingsley gehen, in diesen Trainingsraum, wo er schon so, die Kamera ist wieder weit weg, Ben Kingsley läuft hinter großen Stapeln von Zeitungen, desinteressiert lang, der Vater will ihn akquirieren als Trainer, da sieht man schon diese Spannung, alles wird visuell aufgelöst und dann hat der Junge jemanden gefunden, das ist übrigens Shalhoub, der Schauspieler von der Serie Mank, oder den man aus Men in Black kennt, der
Oh,
Mank spielt
echt
ja diesen,
jetzt?
ja, mit Manierismen und Ticks, ne? Es muss alles sauber sein und so weiter. Deswegen ist das umso witziger, dass er da Schach spielt gegen den Jungen. Und man sieht da, wie Ben Kingsley dem Vater das verneint hat, ne? Ihn zu trainieren. Er trainiert keinen mehr. Und dann Ben Kingsleys Gesicht. Und man hört im Hintergrund nur diese mit den Uhren wieder. Tak, tak, die Figuren. Tak, tak, tak. Und als würde er, das ist wieder so gut gemacht, als würde er an diesem Rhythmus erkennen, welche Züge vonstatten gehen und was da passiert und wie gut er ist. Und das ist einfach cool. Also muss man sagen, es ist klar, es ist so ein bisschen Hollywood-mäßig alles, ne? Aber es wird gut und schön sanft rübergebracht. Also das kam auch geil. Da war ich auch fasziniert. Echt cool.
Na gut, also gut. Ja, ich weiß jetzt auch nicht, ob man am Rhythmus, an der Zielgeschwindigkeit was erkennen kann. Aber wenn man einen 7-jährigen so jung sieht, der in einer Weise schnell spielt, dass es auch ja, für eine Blitzpartie gegen einen Clubspieler reicht, ja, dann kann man daran schon aufmerksam werden.
Ja, weil es könnte ja auch sein, dass der Junge einfach schnell spielt und verliert, weißt du? Könnte einfach nur schnell machen, so wie aus Spaß. Aber es ist einfach so, dass er das merkt und so intuitiv und das jetzt nur dem Zuschauer so dargelegt wird. Klar, es ist nicht in Wirklichkeit so, ne? Also, das war jetzt nur so als, ne? Als Bild, als Art, uns das zu zeigen. Und der Junge sieht auch aus wie so ein 80er-Jahre-Junge, muss man sagen, irgendwie, mit seinen Augen, den großen Augen und alles. Egal, das spielt das super. Was mich jetzt interessiert, da sind die bei dem ersten Turnier und da fragt ja der eine Vater den anderen und der Vater von Josh hat ja noch keine Ahnung. Und dann sagt er, wie ist die Elo-Zahl, ne? Zahl. Und dann sagt er ja 15, glaube ich. Und dann sagt er 1500. Und ich, ja, was ich da nicht verstanden habe, ist diese Elo-Zahl. Ich meine, du, Ralf, spielst ja auch Turnierschach ab und zu. Was bedeutet das? Ist das so, das muss ja auch so ein Handicap sein, wie beim Golf und so, ne?
Ja, wenn man als Schachspieler registriert ist, als sogenannter Turnierspieler, dann bekommt man eine sogenannte Wertungszahl. Und je nachdem, wenn du gewinnst, kriegst du Punkte dazu. Wenn du verlierst, werden welche abgezogen. Und wie viele Punkte dazukommen oder abgezogen werden, hängt halt von der Spielstärke deines Gegners in Relation zu deiner Spielstärke ab. Und entsprechend bekommst du dann eine Elo-Zahl. Und 1500, das ist dann sozusagen Bezirksklasse, könnte man sagen, unter den Erwachsenen. Für einen 7-jährigen Jungen astronomisch. Ne?
Okay, was wäre denn realistischer gewesen denn da? 500 oder sowas? Oder er hat ja auch gesagt, der andere hat 500 oder so, ne?
Nee, der andere hatte so um die 1000.
Ach so.
An der Schwelle zu 1000 mit 7 Jahren auch schon gut. Ganz
Okay.
klar. Und ja, wenn er jetzt 1200 gehabt hätte, wäre das schon absolut super gewesen mit 7 Jahren. Jemand, der gerade erst seit ein paar Monaten Schach spielt und so weiter, mit 7 Jahren, ja, da darf man da nicht so viel erwarten. Ne?
Ja.
Ein paar Sachen wurden verzerrt dargestellt, als zum Beispiel in der letzten Partie das Endspiel gezeigt wird und der Junge seinen Bauern noch zur Dame umwandelt. Da hätte jeder normalerweise aufgegeben. Auch mit einer Elo-Zahl von 1000 hätte man erkennen müssen, das Ding ist vorbei, ne?
Okay, ja, da wollte ich später nochmal drauf zukommen, das Finale, was ich da so denke. Aber wir können das jetzt auch machen,
Wie du
was du
willst.
meinst. Wir,
Wie du
ne?
willst.
Also beim
Wie
Finale
du
ist es
willst.
so, es wird die ganze Zeit, ne? Ach, ich würde so liebst chronologisch irgendwie den Film erzählen. Ich weiß auch nicht
Dann
wieso.
mach das, dann mach
Dieses Mal.
das.
Irgendwie will ich
Nein,
den
mach es. Mach
chronologisch.
es chronologisch. Wir gehen die
So ein
Klamotten einzeln
bisschen.
durch.
Einigermaßen,
Nee,
ne?
mach's
Weil
chronologisch, bevor wir was vergessen.
wir sehen dann, es wird sich toll gekümmert, ne? Das Thema ja auch Talent und so kommt auf, ne? Fördert man das nicht? Ich meine, das ist so heftig. Und dann diese Zeit zu verlieren oder auch zu gewinnen, wie auch immer. Er geht dann, da kommt so eine typische Montage, die man immer kennt, auch aus anderen Filmen, Sportfilmen, diese Aufsteigermontage. Er zeigt, wie man so mehrere Turniere macht. Ne, so eine Montagesequenz, da gewinnt er ein Turnier, kriegt noch einen Pokal, die Pokale werden immer größer von Bild zu Bild, die Musik läuft, ne? Zwischendurch baut er einen Turm aus Schachfiguren. Und als die dann zu Ende ist, dann muss natürlich jetzt auf diesem Höhepunkt, muss dann das Problem wiederkommen in dem Film. Also es ist schon trotzdem alles natürlich Hollywood-typisch aufgebaut. So, dann kommt dieses Problem, dass seine Leistung schlechter wird. Er verliert. Nee, Quatsch, Entschuldigung. Das Problem ist erstmal der Kindergarten. Die Schule regt sich auf, weil er etwas schlechte Noten hat. Das soziale Verhalten zu anderen wird schlechter. Das wird aber nur so ganz leicht angestachelt. Hinterher wird gar nicht mehr drauf eingegangen. Da hätten sie auch rauslassen können, quasi aus dem Drehbuch. Das bleibt auch nicht so wie so ein Schleier im Hintergrund. Vielleicht leicht und es ist auch irgendwie. Vielleicht zeigt es dem Vater eben, dass er so ein bisschen jetzt schon so weit dahinter steht, ne? Oder was meinst du? War die wichtig, die Szene mit dem Kindergarten, wo die eine Frau sich dann aufregt und sagt so,
Das war doch,
diese
glaube ich, Schule.
Schachgeschichte und so? Ja, Schule, ich sage immer Kindergarten, Entschuldigung, weil er so klein ist.
Gut, also wenn du das wenn du von den Konflikten ausgehen willst, die Veränderung des Jungen und seine Leidenschaft, beziehungsweise auch die Veränderungen, die führen halt zu diversen Konflikten. Ich will jetzt nicht von deiner Frage abweichen, aber nur um einen Überblick zu geben, für mich selber jetzt mal auch, damit ich da auf dem richtigen Stand bin. Also ich denke jetzt einfach mal laut. Es gibt einmal den Konflikt, der sich ergibt zwischen der Mutter und dem Trainer, dann zwischen der Mutter und dem Vater, dann zwischen dem Jungen und dem Vater, dann zwischen dem Vater und anderer, wie zum Beispiel der Lehrerin, die für den Jungen verantwortlich sind, also anderer, die für den Jungen verantwortlich sind. Es gibt keine Konflikte mit dem Typen
Ja, aus dem Park, Lawrence
aus dem
Fishburne,
Park, ja, ganz genau.
aber
Da, mit dem
den,
gibt es
Entschuldigung,
keine.
ja, aber da ist ja der Konflikt da, den hat er, Entschuldigung, dass ich jetzt unterbreche, aber da ist ja der Konflikt nicht da mehr gegeben, weil er ja nicht mehr in den Park gehen darf und sollte ja nicht mehr da spielen, weil das ist ja auch so interessant, das haben wir vorher gar nicht gesagt, dass diese zwei Welten gegeneinander gestellt werden auch. Diese Ben Kingsley-Welt, alles immer trocken, drinne, gräulich, in dem Raum, man spielt straight an diesem Tisch und draußen, hell, wild, bunt, man spielt auch anders, dieses schnelle Schachspiel, ne? Und das wird ja schlecht geredet, also dieses Straßenschachspiel. Ich meine, mir ist das immer, ich musste, kennst du den Film Weiße Jungs bringst nicht mit Wesley Snipes? Das war so ein bisschen so, war er der Typ, wie Wesley Snipes, dieses Zockerding,
Ja.
laut draußen, alle treffen sich, spielen so um Geld und so schnell, zack, zack, zack. Und das war es ja auch so, dieses Straßenbasketball gegen das richtige Basketball so ein bisschen entgegengesetzt wird. Spielt ja am Ende noch eine wichtige Rolle. Ja, Entschuldigung, erzähl weiter.
Ja, aber nee, ist gut gewesen. Also zu einem Konflikt gehören ja auch immer zwei. Und dieser Typ aus dem Park, der hat schon auch irgendwo eine sehr persönliche Beziehung zu dem Jungen irgendwie aufgebaut. Wünscht ihm wahrscheinlich auch das Allerbeste. Gibt ihm auch Tipps, auch gerade während des Spiels oder so. Aber er macht das nicht so nach dem Motto, du musst das so und bla bla. Er lässt ihm viel mehr freie Hand, mischt sich großartig nicht ein. Und als dann beschlossen wird, nicht mehr in den Park hineinzugehen, ja, da guckt er nur hinterher, aber er steht nicht auf und labert rum und wieso kommt ihr nicht mehr zu mir und so, ne? So wie das Ben Kingsley sozusagen umgekehrt macht. Also insofern findet da keine Diskussion und Konflikt statt, weil der lässt es einfach geschehen. Fast schon so wie die Mutter. Fast schon so wie die Mutter.
Ja, das ist genau, das ist die Ding. Ich meine, die Kontraste sind da. Und für mich ist halt Lawrence Fishburne eher das Kind in ihm, also eine Kindversion, dieses lockere Spielen und so weiter, freie, ohne Regeln, was ihn ja auch deswegen so fasziniert unter anderem. Und Ben Kingsley ist eher die Vaterversion. Dieser strenge, so und so muss man das machen, das ist besser für dich, ich will ja nur das Gute. Und die beiden sind natürlich dann, und deswegen wird Lawrence Fishburne, wenn der weggesperrt wird, dieses Kind in ihm, dieses nur noch Freie und so, ne? Dieser Spaß quasi in dem Spiel weggesperrt wird, dann funktioniert das eben nicht mehr. Und er wird halt ein bisschen, konfrontiert sich am meisten. Der größte Konflikt, den der Junge eigentlich hat, gut, der ist ja direkt mit allen, mit seinem Trainer Ben Kingsley, der die Vaterversion quasi ist, mit seinem Vater, aber der ist ja mit sich selbst, weil er halt diese mit sich selbst, um seinem Vater gerecht zu werden und allen anderen, seinem Trainer, so gut zu sein. Das ist ja das Interessante hinterher. Ist es jetzt nur noch dieses, ich meine, ist es jetzt noch Spiel, Spaß? Das ist ja bei allen Sachen so. Ob ein Fußballprofi, dies, das werden, alle haben Spaßkinder und so, aber irgendwann wird die so hart trainiert, dieses Talent und so weiter, dass es halt kein Spaß mehr ist. Jedenfalls nicht, wenn er nicht groß genug ist. Und das Wichtigste und das Interessanteste finde ich am Anfang, sagt Ben Kingsley, sagt er ja, für alle anderen ist, für Leute, die das ab und zu spielen oder nur im Fernsehen sehen oder so kennen, ist Schach ein Spiel, ne? Für die, die ihr Leben dem widmen, ist es eine Wissenschaft. Und Bobby Fischer, über den wir ja nachher, habe ich noch ein paar Fragen zu dem kommen müssen, der hier immer genannt wird, dieser Mega-Heini, für den ist es Schachkunst. Und er ist als Einziger, der das rausgefunden hat, wird so gesagt, und dass es schwer ist und es keiner verstehen kann und so, ne? Und das ist ja interessant, alter Schwede, ne? Also das ist, haut mich ja immer um, wenn man sowas sagt. Ich meine, Kunst ist ein weit gefasster Begriff, den kann man immer so und so auffassen, ne? Ja, und das wollte ich jetzt nur erklären mit den zwei Seiten. Und dass er sich halt raushält. Und wie du sagst, ich rede jetzt ein bisschen zu viel, ne? Ich laufe zu viel.
Nein, nein, also guck mal, ich selber habe zwar keine Kinder, aber man wird ja öfters auch mit Kindern konfrontiert. Ich nehme Kinder ernst. Es sind natürlich Kinder, klar, das ist mir auch klar, aber ich habe schon dann eben auch einen ganz normalen Grundrespekt. Und ich würde es mir nicht rausnehmen wollen, ein Kind irgendwie zu manipulieren oder auch zu beeinflussen. Ich würde einem Kind das Schachspiel zeigen, wenn es dann Gefallen daran findet, auch damit spielen und je nachdem, wie neugierig das Kind ist, vielleicht sogar entsprechend fördern, wenn ich dazu in der Lage bin. Aber die Verantwortung zu übernehmen, dem Kind irgendetwas aufzusetzen, nur weil ich da vielleicht voll von überzeugt bin, das könnte ich nicht, ist vielleicht auch eine Charakterfrage, ich weiß es nicht. Und wenn ich jetzt Vater eines Kindes wäre, ja, dann ist man vielleicht auch ein bisschen hin und her gerissen. Man möchte das Kind einerseits fördern und seine Talente ausbauen und auf der anderen Seite will man es einfach glücklich sein lassen. Und das Leben ist nun mal so, dass man sich irgendwo auch einiges erarbeiten muss. Der Witz ist nur, und das wird, glaube ich, oft bei Kindern total unterschätzt und man sieht es eben auch in der Schachszene eigentlich bestätigt, was ich sage, dass Kinder tatsächlich schon im frühen Alter selbst einen Ehrgeiz entwickeln. Nicht nur irgendeine Sache gut machen zu können, sondern besser als die anderen. Ja, in einer Art Konkurrenzkampf. Und der Witz ist, dass genau dafür ja eigentlich auch Spiele da sind. Nicht nur Spiele für Menschen, auch für Hunde und für andere Tiere, die in ihrer frühen Entwicklung erstmal durch das Rangeln, Balgen, in Anführungsstrichen Spielen, eben die Talente ausbilden, die sie haben und die sie später auch zum Überleben brauchen. Deswegen kann man eigentlich gar nicht sagen, nur ein Spiel. Bei Menschen sind die Spielen eben auch zum Teil sehr intellektuell und so weiter, wie zum Beispiel Schach. Ja, das finden wir in der Tierwelt natürlich nicht. Aber insofern zu sagen, nur ein Spiel ist eigentlich schon falsch. Ne, da ist schon wichtig. Und man lernt jetzt dabei ja nicht nur Schach zu spielen, ne, sondern, wie gesagt, an sich zu arbeiten, zu lernen, aufmerksam zu sein. Und ich sag dir, wenn so ein 7-, 8-Jähriger ein totales Ehrgeiz für Schach entwickelt und sich da richtig reinsetzt, der ist dann später in der Lage, im Turnierschach tatsächlich 2, 3 Stunden oder 4 in einer Partie zu spielen und während der gesamten Zeit darüber nachzudenken, welche Züge er ziehen soll und so weiter. Diese Aufmerksamkeit zu erreichen, in dem frühen Alter schon, ist auch nicht so einfach. Es gibt Erwachsene, die können dir nur 15 Minuten zuhören, wenn du denen was erklären willst, weil sie es nie gelernt haben, ne?
Ja,
Kommen wir
was
zu
wir denn
den
haben?
Konflikten halt zurück. Du hast den Konflikt erwähnt, den der Mann mit der Lehrerin hatte, weil die eben genau das, was ich jetzt gerade versucht habe, rüberzubringen, zu erklären, nicht verstanden hat. Nämlich die Bedeutung, die das Spiel für die Beteiligten hat.
Genau, das ist halt so, dass ja nicht die Bedeutung, aber auch, ne, man muss immer das Kind sehen, dieser Stress und so das hat und sich eben selber, wie es gesagt, ne, hat Angst, seinem Vater nicht gerecht zu werden und so und Angst zu verlieren halt. Er sagt ja selber dann, wenn man ho alle hoffen nur noch, oder das hat Bobby Fischer mal gesagt, ich weiß nicht mehr, wie es war in dem Film, dass alle, wenn du gewinnst, das haben alle erwartet, dann denken die, okay, der hat gewonnen. Aber wenn du verlierst, dann geht die Welt unter. Und das ist ja mega Druck und den versteht das Kind in diesem Film bereits. Und das macht ihm so Angst, gerade seinem Vater, dem er gerecht sein will, dem er am Anfang gewinnen lässt erstmal, weil er nicht besser sein will als sein Vater, was auch so dieses Vater-Kind-Dingen ist. Und nachdem auch die Mutter dann gesagt hat, wir machen einen Fehler und wir müssen ruhiger bleiben quasi und dann im Schach macht dann in der Richtung, wie es jetzt so ist, vielleicht sein Leben kaputt, beziehungsweise die Beziehung, dann darf er auch wieder zu Lawrence Fishburne und dann ist auch gleich die Kamera wieder anders, dann sind sie wieder draußen im Park, die Kamera ist wieder ganz eng bei den beiden. Die beiden so ganz nah beieinander, so wo man sieht die enge Beziehung, so Freunde, er lächelt wieder und dann kommt das, was passieren musste. Da muss natürlich irgendwas passieren. Da kommt der Rivale, der Antagonist wird aufgebaut. Da ist ein anderes Kind, zockt da auch und alle gehen da hin, schreien wieder Bobby Fischer, Bobby Fischer. Und so sagen die ja selber, ne? Das ist wieder so Bobby Fischer, dass es immer gesagt wird. Wir müssen auf jeden Fall nachher auf den Typen zurückkommen. Und dann sehen wir das andere Kind, was wie so ein Terminator böse guckt, straight ist. Einfach da gewinnt und hinterher wird auch gesagt, ne, da kommt der Trainer, der andere von dem Jungen und sagt, ja, der geht nicht zur Schule, der spielt nur Schach, er spielt nichts anderes und so. Der ist so wie in Rocky IV Dolph Lundgren irgendwie, weißt du? Er ist so der Terminator. Das ist richtig witzig, jetzt richtig gut. Ey. Und das ist ein
Ja.
bisschen, naja, hat man den gebraucht in dem Film? Ich glaube nicht.
Ja,
Das können wir jetzt schon mal
doch,
sagen,
doch, weil
aber
es geht um Searching for Bobby Fischer. Und Bobby Fischer, der öffentlich gesagt hat, ob er es so gemeint hat oder nicht, kann man noch in Frage stellen, dass er seine Gegner hasst, dass er sie fertig machen will. Und nichts ist schöner für ihn, als wenn der Gegner in einer Partie, die schon für ihn aussichtslos ist, immer noch weiterzieht und sich sozusagen windet. Und diesem Bild entspricht sich jetzt der Antagonist, der Junge.
Moment, also ist dieser andere Junge, dieser Terminator-Junge, das ist Bobby Fischer? Sozusagen?
Insofern charakterisiert der Junge das, was manche Menschen von Bobby Fischer für ein Bild haben. Nicht nur, dass er gut spielt, sondern dass er sehr distanziert ist, unabhängig von anderen und verachtend, hassend und so weiter. Und dem entspricht jetzt der andere Junge mehr. Ne? Das ist einfach so. Man muss ja jetzt eine Gegenfigur haben, die jetzt dem Titel Searching for Bobby Fischer vielleicht entspricht, aber es kommt was anderes dabei zur Geltung. Und das ist das, da nehme ich jetzt Bezug auf das, was du vorhin schon angedeutet hast. Ich versuche mich ganz kurz zu fassen. Die Eltern lieben den kleinen Jungen Josh. Er bekommt die Liebe. Und diese Liebe ist unabhängig davon, ob er etwas gut, richtig, falsch oder sonst wie macht. Ja, unabhängig davon. Das heißt, egal in welcher Weise er scheitert, die Liebe ist garantiert. Aber die Anerkennung, die bezieht sich auf die Leistung. Und wenn jetzt plötzlich die Anerkennung eine große Rolle spielt, dann ist es vielleicht schwierig, das auseinanderzuhalten. Wenn jetzt so ein Kind so gut wie gar keine Liebe bekommt und als Ersatz sozusagen die Anerkennung herhält, dann ist das Kind natürlich bestrebt, diese Anerkennung volle Pulle zu bekommen, weil es hat ja sonst nichts anderes. Und ich denke, das sind dann später die Leute, die erstens nicht Nein sagen können, die sich bis zum Erbrechen irgendeiner Sache hingeben, nur um die Anerkennung anderer zu bekommen. Und wo es dann auch nicht mehr um die Sache selbst geht, wie das Schach, sondern eben um diese Anerkennung. Und in diese Sparte rutscht ja auch der Josch, der jetzt plötzlich, bei dem es plötzlich mehr um das Gewinnen und Verlieren geht, als um das Spiel selbst. Und daher hat ihn ja Ben Kingsley irgendwo auch hinmanövriert. Ja? Nicht nur der Vater, sondern eben auch Ben Kingsley.
Ja, auf jeden Fall.
Auch
Also
die
der
Sache
eine.
mit der Urkunde ist unabhängig von dem Spiel selbst. Ne? Du bekommst die Urkunde für eine gute Leistung, die ich bewerte. Und das hat mit dem Spiel selber überhaupt nichts zu tun. Und ich finde persönlich, egal welche Sportart, es wird so gemacht, die Kinder kriegen tolle Pokale und so weiter. Und wenn du auch in der Schachszene bist, ne, dann fragen sich die Kinder auch ständig, wie viele Punkte hast du, wie viele Punkte hast du? Ne? Nee, ich biete kein Remis, weil du hast weniger Punkte als ich. Und lauter so ein Schwachsinn. Und um das Spiel selber geht es nicht. Und ich persönlich glaube, man kann ein Talent nicht entwickeln bzw. gut werden, wenn es plötzlich um solche Nebenschauplätze geht wie Anerkennung und so weiter. Je unabhängiger das von all dem ist, umso mehr kann dieses Kind seinen eigenen Ehrgeiz ausprägen. Das nur mal. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu weit vom Film weggekommen, aber das findet ja im Film auch statt, das Ganze. Deswegen wollte ich es nochmal so darstellen, ne?
Ja, aber ich verstehe immer noch nicht, wieso. Also, wie gesagt, den Antagonisten gibt mir für mich nur den Grund, den man dann aufbaut. Ich meine, du brauchst als Spannungselement irgendwie. Für mich hätte es natürlich eine schöne Biografie gegeben, wenn es eben nicht so wäre, dass man sowas künstlich aufbaut mit so einem Gegner. Man sieht ihn zwischendurch, er guckt ihn an und alle gucken sich immer hinterher und in dem einen Turnier. Dann dachte ich, hatte ich einen Moment, als er da saß, dann dachte ich fast in einem vorigen Turnier und nicht im Finale. Da dachte ich so. Der Josh, der hat keine Angst vor dem, sondern er möchte gegen ihn spielen. Einmal, weil er einen findet, der könnte sein, der so gut ist wie er, wo er sozusagen ein gutes Spiel hat, ne, das Spiel an sich, gut zu spielen. Und auf der anderen Seite, um mal besiegt zu werden, ohne dass es extra macht, damit er es erfährt, verstehst du? Und nicht aus Angst.
Interessanter
Aber hinterher
Gedanke.
steht, ja, aber hinterher stellt sich doch heraus, dass es dann die Angst mehr war, was, also die er hatte, die er dann ja nicht mehr hat, wenn er diesem coolen Finale, das so schön visuell dargestellt wird, wenn er gegen dieses Mädchen spielt und man sieht auch, er ist schon freier und offener. Und dann sehen wir aus der Sicht von dem Terminator-Jungen, ich muss ihn jetzt mal so
Der
nennen, ne? Von dem
Zerstörer,
Bobby,
ja.
ja, von der Bobby Fischer-Version, sag ich mal, der so straight mit Polo, mit den Lackschuhen, ist ja auch ein schönes Bild, dass Joshua immer seine Turnschuhe anhat und immer dieses Kindliche zeigt und hat. Ich meine, egal. Und dann sehen wir aus der Sicht, wie er immer weiter, Josh, von einem Platz zum nächsten kommt. Mit so einer schönen Blende, ne? Das visuell super aufgebaut ist und ihn immer näher kommt. Dann sitzt er da, dann sitzt er da, da ist schon der Stuhl leer, den Weg genommen, hat den weggehauen. Und dann sitzen die beiden am finalen Tisch. Und dann sind ja im Nebenraum, über dem Fernseher, der Raum ist leer und die beiden sind da. Finde ich auch geil, die Atmosphäre natürlich ist cool gemacht. Und sehen dann, wie Ben Kingsley das erste Mal wieder im Turnier ist. Das wollte er am Anfang nicht. Das war ja auch klar, dass er das natürlich zum Finale irgendwann dann machen wird. Typischen filmischer Aufbau. Dann ist da Lawrence Fishburne, dann ist die Mutter da, der Vater. Es ist nicht umsonst, dass der Vater und Ben Kingsley auf einer Seite sind und die Mutter und Lawrence auf der anderen. Ne? Und dann sind die beiden natürlich wie der Teufel und der Engel auf seinen Schultern. Quasi diese Spielweisen. Ne? Und jetzt für die Zuschauer, damit es spannend wird, wird diesmal das Schachspiel so inszeniert, dass die beiden uns immer alles erklären und Spannung reinbringen. Jetzt macht er das, jetzt macht er dies. Und dann fragt die Mutter, was ist jetzt? Die Dings ist weg. Und dann sagt Lawrence Fishburne, die Dame hat er extra aufgegeben, das war ein Trick und so weiter. Ne? Und dann kommt das, was du eben erwähnt hattest, dass halt, nein, das muss ich, Entschuldigung, das muss ich noch vorwegnehmen. Dann kommt dieser Moment, wo er dann, wo Ben Kingsley sagt, noch 12 Züge, sieh es. Wie so ein Trainer, ne? Ist ja alles sowieso wie Karate Kid, ne? Und dann sieht, der Junge sieht ihn nicht, dann erinnert er sich wieder und dann sehen wir diese Szene, wie er diese Ben Kingsley zuvor im Film zum Üben hatte, die ganzen Schachfiguren weggehauen vom Tisch, damit er das Feld wieder frei sieht und alles selber aus seinem Kopf wieder erstellt und freier ist im Kopf so. Und das erinnert so voll an Karate-Tiger, wo er gegen Jean-Claude Van Damme im Finale kämpft. Und dann hält er dieses Bein fest und er kommt nicht raus. Und dann erinnert er sich an Bruce Lee, wie er ihn trainiert hat, dass er dann diese Drehung machen soll. Und dann macht er diesen Kick. Das ist so gut. Das ist genauso eigentlich. Ne? Und dann macht er das. Und am Ende, was du vorhin schon sagtest, mit den Zügen, dieser Junge, der war auch ein bisschen durcheinander gebracht, okay, aber der Terminator-Junge hätte das erkennen müssen vorher schon, dass er verliert. Und meines Wissens nach, wenn man so wenig Figuren hat, jeder nur noch zwei Figuren auf so einem Feld, ne? Okay, es ist erstmal visuell gemacht, damit die Zuschauer, ob Schachfreaks oder nicht, sofort checken, was da Sache ist, ne? Da konnte man mal folgen und man hat das Schachbrett echt gezeigt, ne? Aber da gibt man doch auf eigentlich. Da nimmt man doch auf jeden Fall Remis, oder nicht? Weißt du was? Also, Moment, ich muss noch eine Zwischensache sagen. Dann wird auch klar, wieso er gegen diesen Jungen noch kämpft und ihm dieses Remis anbietet. Und dann guckt der Vater die Mutter an hinten, weil die Mutter ja vorher gesagt hat, dass sie ihm diesen Wesenszug nicht nehmen sollen, weil er dieser liebe Junge ist und nicht dieser Zerstörer wie ihm Bobby Fischer, wie sein Gegner, wie du sagtest, ne? Er muss zerstören, er muss terminieren, wie alle sagen und so, ne? Du musst deinen Gegner vernichten, sondern er bleibt. Und das ist das Tolle, dass er beides hat. Er ist ein guter Spieler und hat noch diesen Wesenszug drin.
Da ist ja jetzt eine Menge zustande gekommen. Also zuerst möchte ich, bevor ich das vergesse, noch sagen, dass der Ausdruck des Antagonisten, dieses anderen Jungen, dessen Namen ich jetzt leider nicht parat habe, Jonathan hieß der, wie der sich ausdrückt mit seinem Gesicht, finde ich super. Also schauspielerisch gesehen war der Junge auch fantastisch, finde ich das.
Ja, so, das ist so, der, die musste ja kaum was machen, das ist ja das Gute,
wie man inszeniert. Ja, aber der Gesichtsausdruck war schon
toll. Auch sein erster Film, glaube ich, oder sein zweiter, und danach hat er noch einen Kurzfilm gedreht und ist er drei Jahre gestorben an Krebs, der Schauspieler.
Ach du Scheiße. Ja,
also okay. Der Terminator jetzt, ne?
Ja, der Scheiße.
3 Jahre später an Krebs, mit 18 ist er gestorben. Der ist hier in dem Film, ist der wirklich 15, ne? Und der andere ist 12.
Josh. Alles klar. Also gut, das ist jetzt eine Menge gewesen, was du gesagt hast.
Ja, sorry.
Nein, macht nichts. Also ich gehe jetzt mal noch auf einen Punkt ein, damit ich das auch abschließen kann. Ben Kingsley trainiert ihn ja nicht nur im Schach selbst, ja, in Taktik, Strategie und so weiter. Und wendet dabei bestimmte Trainingsmethoden an, wie zum Beispiel das Brett leer zu fegen und das einfach mal ohne die Figuren zu machen. Was übrigens gar nicht so unrealistisch ist, sondern er vermittelt auch noch eine Art, ja, ich drück's mal so aus, mesanthropisches Weltbild, auch wenn er das nur auf das Schach dann bezieht. Also Ben Kingsley ist ja nicht der totale Menschenhasser, das sieht man ja schon ganz deutlich, aber er meint, dass um in einem Kampf bestehen zu können oder in einer Welt, wo es nur um Sieg und Niederlage geht, wie dem Schach, dass das notwendig ist, sich diese Grundhaltung anzueignen. Eine Grundhaltung, die Bobby Fischer zu Lebzeiten postuliert hatte. Und da sieht man auch, dass Ben Kingsley es nicht nur auf das Schach selbst ankommt, gut zu spielen und so weiter, sondern dass eben auch das Gewinnen ganz wichtig für ihn ist. Das heißt, die Bewunderung für Bobby Fischer bezieht sich eben nicht nur auf seine Schachkunst, sondern eben auch darauf, dass er so konsequent war, seine Gegner auch zu hassen und so weiter. Und er sieht darin auch eine Notwendigkeit, und darum will er diese dann auch dem Jungen vermitteln oder weitergeben. Und damit eckt er natürlich extrem an der Mutter an, die das eben nicht differenziert, die jetzt nicht differenziert und sagt, das ist die Welt des Schachs und das ist die andere Welt und in der Welt des Schachs darf ich ein Arsch sein. Nein, das wird nicht auseinandergehalten und der Junge selbst in seinem Alter kann das ja auch gar nicht und bleibt irgendwo dann ja auch seinem Wesen treu. Wobei man sagen muss, diese Szene, in der er dann Remis anbietet, jetzt beim zweiten Schauen habe ich da einen anderen Blick für und sage, okay, es war okay. Aber jemandem Remis anzubieten, wenn man die absolute Gewinnstellung auf dem Brett hat, also wo der Gewinn quasi garantiert ist, ist eigentlich auch eine Respektlosigkeit gegenüber dem
Ich
Gegner.
weiß, genau,
Ja.
so habe ich es jetzt auch erst gedacht, nur weil es die Kinder halt sind und so inszeniert ist, ne? Also, ja.
Ja, wie gesagt, also das ist alles ja nicht so einfach, aber klar, ich verstehe es jetzt auch anders, die Szene, und war insofern auch irgendwie rührend. Die Mutter ist bestätigt, mein Junge ist immer noch derselbe geblieben. Ben Kingsley muss sich wundern oder sich freuen darüber, dass es auch ohne Mesanthropie, ohne Hass geht und so weiter und so weiter. Also von daher alles gut. Wobei ich eins sagen muss, der wahre Junge aus dem Leben, du sagtest gerade, in der Situation war der Schauspieler schon 12 Jahre alt. Im Film war er erst 8.
Ja,
Ja, okay.
genau, der ist ja 7 am Anfang gewesen und dann wurde er 8 irgendwie so zwischendurch, ne? Das ist ja nicht alles so schnell passiert. Ja, du meinst jetzt die, auf dem es basiert, meinst du jetzt, oder meinst du jetzt im Film die Figur? Das meintest du nur.
Nee, ich wollte jetzt
Oder?
das beides auseinanderhalten, weil der
Okay,
Junge eben
ja.
schon in frühem Alter eine Leistung gezeigt hat, die schon sehr groß war. Und ich wollte das nur in Relation zu dem setzen, was im Film gezeigt wurde, was er so drauf hat, ne? Und diese Schlussszene, wie jetzt also dann die umgewandelte Dame Schach gibt, die weggehen muss und dann lässt sich die andere Dame schlagen, das konnte man schon 4 Züge vorher sehen, mit den Fähigkeiten, die ein Kind in dem Alter schon hat.
Das war jetzt einfach nur Kino. Das war jetzt Hollywood um das, ne?
Ja, da ist eben auch
Da
viel
wurde noch
Kino,
mehr
klar.
als, ja, da war es zu offensichtlich, aber es musste halt,
Es
ja, da
gab
sagt natürlich jeder.
andere Fehler im Film. Da wurden Eröffnungsvarianten falsch benannt und solche Geschichten. Das war auch
Echt, sowas?
witzig.
Okay, das finde ich aber heftig. Das
Nee,
finde
es
ich.
muss nicht. Man kann es ja auch damit begründen, wenn das Kind sagt, so, das war die und die Eröffnung, dass es das selber nicht richtig gewusst hat. Ne?
Okay, wenn die
Gut.
sowas Detailreiches machen, das
Ja,
wäre
ja,
natürlich.
ja. Dann noch ein anderer Punkt, weil du die Angst erwähnt hast vor dem Antagonisten oder wie auch immer. Du, wenn du auf so ein Turnier gehst, wo gemischt gespielt wird, also Kinder und Erwachsene in einem Turnier, das gibt es ja auch, oder wo nur Kinder mitspielen, es ist alle immer dasselbe. Die Kinder, du merkst es richtig, ne? In welchem Stress die sind, die haben Angst, die kleinen Fingerchen zittern, Alter. Das ist ganz, ganz krass. Da kullern Tränen, da ist Holland in Not. Und in diesem Stress kommen die Kinder auch auf ganz bekloppte Ideen, um jetzt zu gewinnen und so weiter, was nicht immer sportlich fair ist und so weiter, ja. Und das wird dann entweder von den Eltern gefördert oder nicht und bla bla bla. Aber Fakt ist, diese Angst ist permanent da, sobald die ans Brett gehen. Aber nicht nur bei den Kindern, auch bei den Erwachsenen. Es ist ganz komisch. In dem Moment, wo es ans Brett geht, ist alles anders und man kriegt plötzlich Angst und so weiter und so fort. Das ist ganz witzig.
Ja, ich fand auch die Szene, fand ich aber heftig, als er im Finale auch dann dieses kleine Mädchen gegenüber von ihm sitzt, ne? So die erste Gegnerin.
Wie mit dem
Und
Teddy.
ja, das tat mir so leid, wenn ich diese Kinder da sehe, was für ein Druck die sind. Und dann kämpfen die da gegen Leute und es beginnt, na, so alleine, ne? Es gibt ja, das ist schon krass irgendwie. Und alles entscheidet sich da in relativ kurzer Zeit. So, was ich jetzt aber mal allgemein, ne? Wir haben jetzt Lawrence Fishburne, wir haben jetzt Ben Kingsley. Das sind zwei verschiedene Arten. Ben Kingsley hasst die Fishburne-Art. Fishburne sagt nur, du musst aus dem Bauch raus spielen, der andere sagt, du musst ihn vernichten und so, ne? Und was ist jetzt so schlimm? Was ist so anders an diesen beiden Spielarten? Ich meine, die sagen jetzt nur, der eine spielt ein bisschen schneller, Fishburne, und opfert früh die Dame. Das ist so das Einzige, was sie da so erklären als dieses Schnellschach da, ne? Blitzschach-Dingen.
Ja,
Gibt es da
also.
was zu sagen oder ist das gar nicht so? Reicht das schon? Ist es nicht so differenziert, dass das eine weniger vordenkt, das andere ist mehr so täuschen? So dieses Taschenspielertrick von der Straße, ne? So, ich lasse meine Dame früh weg. Oder ist da noch was anderes hinter gewesen? Oder haben wir es so richtig schon verstanden?
Einerseits ist das so, dass die Zocker da in diesen Parks teilweise auch wirklich am Tricksen sind, einen Springer einfach auf ein falsches Feld setzen und lauter solche Scherze.
Hört sich irgendwie geil an, ehrlich gesagt. Kann auch Spaß machen.
Ja, das kann Spaß machen. Da gibt es auch einige Videos bei YouTube zu, wo Großmeister dann in diesen Park reingehen und dann auch in der Weise irgendwie entweder erfolgreich oder eben nicht erfolgreich verarscht werden. Und das ist schon ganz witzig.
Am Anfang war ja einer, ne, direkt. Der hieß doch Shari oder so. Ich meine, man sah sofort, dass das kein Schauspieler ist und dass irgendeiner sein muss. Und dann wird er auch noch benannt. So ein bekannter Schauspieler irgendwie.
Ganz genau. Naja, diese Parkspieler sind teilweise auf einem hohen Leistungsniveau, kennen aber keine Großmeister tatsächlich vom Sehen her. Jedenfalls zu dem Zeitpunkt damals nicht. Es gab nicht das Internet wie heute und YouTube und Videos und so weiter. Das heißt, die hatten ihre Zeitungsartikel und irgendwelche Schachnotationen von diesen Spielern. Das heißt, da konnte jemand auftreten, der dann sonst wie hieß, Großmeister war. Und wenn sie dann hörten, wer das ist, dann kannten sie wahrscheinlich seine Partien auswendig im Kopf. Aber wie er ausgesehen hat, wussten sie vorher nicht. Ne? Aber jetzt zur Spielweise, die du beschrieben hast. Also es gibt einerseits in der Geschichte des Schachs eine gewisse Entwicklung. Es gab eine sogenannte romantische Phase, in der dann also wild geopfert wurde für eine schnelle Initiative. Das heißt, man hat reingebrettert ohne Ende und am Ende war es dann ganz toll, wenn dann jemand nur noch 2 oder 3 Figuren übrig hatte und mit denen dann letzten Endes den anderen matt setzte und so weiter. Ja. Im Laufe der Entwicklung des Schachs, also innerhalb der Schachgeschichte, hat sich das gewandelt. So, und das Blitzschach, man hat ja nur ein paar Minuten insgesamt für das gesamte Spiel, insofern also nur wenige Sekunden pro Zug. Und wenn man da jetzt anfängt, Varianten zu berechnen, ja, bewusst zu denken, ja, bewusst darüber nachzudenken und zu kalkulieren, ja, dann läuft die Zeit ab. Das heißt, da ist man dazu gezwungen, intuitiv zu spielen. Und der Witz ist der, dass ja gerade bei diesem intuitiven Spiel der Aspekt der Kunst viel mehr zur Geltung kommt, weil man dann eine Institution in sich zum Zuge kommen lässt, die eben irgendwo im Unbewussten stattfindet. Ja? Man spielt nach Gefühl. Nach Gefühl heißt, das ist dann eine Art Feedback, das man irgendwo mit dieser Institution hat, die im Unbewussten sozusagen stattfindet. Und auf diese Intuition zu hören, wie bei Matrix, ne, wo Lawrence sagt, nicht denken, wissen und so, ja, das kommt beim Blitzschach natürlich viel stärker zur Geltung. Aber auch beim normalen Schach. Nur beim normalen Schach ist eben doch der Bereich, in dem wir bewusste Pläne schaffen, bewusst denken und so weiter, viel größer. Und wenn wir dann da anfangen, so wie beim Blitzschach zu agieren, dann kommen wir natürlich auch nicht weit. Das heißt, insofern ist es dann schon eine andere Art und Weise, Schach zu spielen und zu denken. Das betrifft aber auch unterschiedliche Phasen des Spiels in besonderer Weise. Zum Beispiel, man muss ja zwischen Taktik und Strategie unterscheiden. Ja? Und gerade bei den Endspielen kommt die Strategie mehr zur Geltung als jetzt in den anderen Phasen des Spiels. Und diese Denkweise, die wir auf die Position anlegen, ist eben eine andere, ob wir jetzt Blitzschach spielen oder langes Schach halt. Ne?
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber es wird ja schon kurz und knackig gut erklärt eigentlich. Ne? Nicht so detailreich, muss man sagen. In dem Film haben sie sich jetzt gut rübergebracht. So. Und am Ende gewinnt ja natürlich die Mischung von beiden, ne? Aus beiden, wie das immer so ist. Ne? Es gibt nicht nur eine Richtung, die richtig ist. Ja.
Diese Parkspieler spielen natürlich auch irgendwo ein dreckiges Schach. Ja? Das heißt, die stellen irgendwelche Figuren irgendwo hin, wo sie leicht geschlagen werden können. Der Gegner sieht es in dem Moment in der Eile gar nicht, weil er ihm diesen Zug sozusagen glaubt. Und so werden extreme Fehler teilweise auch übersehen. Und so weiter. Es werden sogenannte Fallen gestellt und so weiter. In einer langen Turnierpartie würde man das nicht machen, weil der Gegner es irgendwie sehen würde. Er hat mehr Zeit, um drüber nachzudenken. Aber das sind eben so diese Finessen bei diesen Parkspielern. Und das andere ist das Gelaber. Weißt du, du spielst, da willst du dich auf die Partie konzentrieren und dann ist da ein Typ, der die ganze Zeit irgend so ein Mist sülzt. Ne? Na, willst du mich angreifen? Und guck mal, hast du da was übersehen? Und.
Ja, wie Lawrence.
Genau, das permanent. Ja. Aber nicht nur das. Weißt du, in der Realität ist es noch viel schlimmer, als in dem Film gezeigt wurde. Nämlich alle Zuschauer, ja, quäken in die Partie rein, schlagen Züge vor. Hast du die und die Variante nicht gesehen? Opfer doch den Läufer, wieso bist du so doof? Das heißt, von allen Seiten, ne, kriegst du deinen Input, Das ist unglaublich. Wenn man sich da nicht abkapseln kann und auf das Spiel konzentrieren, dann hast du verloren. Ist vielleicht auch ein Training, sage ich jetzt mal so, aber es gibt nichts Nervigeres, als in so einem Park Schach zu spielen oder in so einer Schachkneipe. Da geht's ab und da wird auch schon mal ein Messer gezogen und so weiter. Jetzt ohne
Naja,
Scheiß,
glaube
ohne
ich wohl.
Scheiß. Da habe ich Sachen erlebt, das glaubst du gar nicht, ey. Richtige Aggression, ne?
Ja, das ist ja so, was interessant ist an dem Film, dass, oder also Schach wird ja auch das Spiel der Könige genannt und man denkt ja immer, es ist mega, also nicht nur ist es ja, was für mega intelligente und wow und es ist gediegen, ne? Man hat so, spielt es in der Bücherei, bei einem Cognac oder so dergleichen. Also hat so dieses Bild, wenn du an Schach denkst, ne? Und dann sind ja so die heruntergekommenen Ghetto-Obdachlosen Penner, sage ich jetzt mal einfach auch, auch wenn man das Wort nicht mehr benutzen soll, und zocken da mit Schach. Und das ist dieser geile Kontrast, der bockt voll. Das sind Leute, die es irgendwie voll drauf haben, auch wenn es jetzt so dieses Game ist und das sieht so, ich meine, alleine, wie gerade die im Park, auch Lawrence Fishburne alle, wie die diese Figuren anfassen, wie es aussieht, ne? Nicht nur dieses von oben, so von der Seite, wie sie ihn zwischen den Fingern haben und dann zack, zack, das sieht schon elegant aus und cool. Und wie gesagt, da kommt natürlich Schach, wird da am meisten immer gezeigt im Park. Und dann eben diese Geräusche und der Sound, dieser Rhythmus, tak, 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 das ist cool inszeniert, cool gefilmt. Also das fand ich schon richtig geil. Ja gut, jetzt, bevor ich gleich nochmal auf Bobby Fischer zu sprechen kommen möchte, weil ich das nicht so ganz verstanden habe mit dieser Biografie und es basiert ja alles auf einem Buch, da sprechen wir gleich, wollte ich nochmal ein paar Informationen geben. Lawrence Fishburne spielt mit, haben wir gesagt. Dann ist der Vater, wird ja gespielt von John Montagne, hieß er, glaube ich. Joe Montagne. Und den mag ich ja voll gerne. Der ist von Criminal Minds und so weiter. War in der Serie Die himmlische Joan von 2005. Die Serie fand ich richtig geil. Und er ist so richtig dieser typische, fand ich immer, dieser Vater, diese Vaterfigur, die irgendwie so standhaft ist, aber auch irgendwie, wie sie halt auch in dem Film ist, so nahbar. Trotzdem so gefühlsbetont, mir fallen gerade die falschen Worte ein, irgendwie, ne? Also, eine super Dinge, ne?
Doch, ganz emotional, wie er mit dem Jungen mitgeht und sich selbst auch irgendwo lächerlich macht, schon alleine, wenn er sagt 15, 15 und so, ne?
Ja, genau. Aber
Tja,
trotzdem ist er so ein gestandener, richtiger Typ, so wie man so kennt, so dein Vater aus den 70er, 80er und so aus dem
genau.
Film und so, ne? Und dann dieser, dann, ich weiß gar nicht, wie er ihn ausspricht, Steve Salien, ne? Sein Regiedebüt, dieser Film, was wir schon am Anfang erwähnt haben.
Ja,
Der hat dieses
interessant, ne? Dass das ein
Drehbuch.
Debütfilm ist.
Ja. Und Steve Salien hat das Drehbuch für diesen Film geschrieben und hat danach noch Filme gemacht wie Zivilprozess mit John Travolta. Auch was Ernsteres. Und das Spiel der Macht. Und das war's dann. Aber er ist Drehbuchautor geblieben. Hatte vorher schon bei Mission Impossible mitgearbeitet, bei Schindlers Liste, Zeit des Erwachens und hinterher Gangs of New York. Und was ich geil finde, Irishman, auch komplett alleine geschrieben meistens immer. Nicht hier einer von diesen 20 Leuten, die da rumgedoktert haben, ne, von diesen Drehbuchdoktoren, wie man sie nennt. Ein toller Mann, ich weiß nicht, wieso er aufgehört hat, Filme zu drehen, aber cool, dass er dann wie so einen zum Beispiel gemacht hat. Und wie gesagt, Conrad Hall hat ja hierfür, war Oscar nominiert, hat zwei gewonnen auch. Für American Beauty, der super aussieht, der Film, und für Road to Perdition. Für den hat er dann Postmortem, ein Jahr später ist er nämlich gestorben mit 80 Jahren, hat er den Oscar gekriegt. Und Road to Perdition finde ich auch richtig gut. Also, das ist ein untergangener Film, auch den finde ich von Sam Mendes auch, auch von American Beauty Regisseur. Mit Tom Hanks und dem Jungen, da auch diese Vater-Sohn-Beziehung da, ne? Also wirklich, und Jude Law, richtig Hammer. Also, tolle Sachen, und hier muss man einfach sagen, visuell auch noch eine Sache, die ich erwähnen möchte. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war. Da sprechen zwei Personen im Dialog. Ich weiß gar nicht mehr, ob das Josh war mit Ben Kingsley. Ich glaube schon. Dann sprechen die in einem Schlagabtausch. Und währenddessen werden so die Figuren in Großaufnahmen gezeigt. Erstmal so einmal im Vordergrund die ganzen schwarzen Figuren, im Hintergrund, wie er da vorsitzt, der Ben Kingsley, und andersrum der Junge vor den weißen Figuren. So in Froschperspektive, ganz nah unten in Detailaufnahme. Und dann werden ganz große Aufnahmen, die ganzen Figuren gezeigt, immer im Schnitt so. Er sagt was, tak, tak, er sagt was, zack, dann wieder er. Und. Das war auch wieder gut gemacht und aufgelöst, also richtig toll. Das ist immer auch mit den Lichtschattenspielen, wenn der Vater im Dunkeln ist und der Sohn, wenn sie sich beide da abends im Bett dann aussprechen und nicht wissen, was sie machen sollen, wo sie jetzt dran sind, ne, weil es ihm so schlecht geht mit dem Spiel und nicht nur Gewinner sein möchte. So, jetzt habe ich aber die Frage. Es basiert ja auf einem Buch von dem Vater von Bobby Fischer. Habe ich richtig verstanden?
Nein.
Okay, schon falsch. So, von dem Vater, von dem Jungen also, von ihm.
Ganz genau. Also in der realen
Okay.
Geschichte ist der Vater auch Sportreporter.
Ja.
und hat irgendwann ein Buch geschrieben über den Jungen. Und das Buch wurde zum Bestseller und dann als Vorlage für das Drehbuch gewählt. Und dann ist der Film entstanden.
Ich dachte erst die ganze Zeit, Bobby Fischer wäre das, der Junge, verstehst du?
Nein, nein,
Weil
nein,
die,
nein,
und es wäre
nein.
so interessant doppeldeutig gemacht, dass dieser junge Josh zwar Bobby Fischer ist, aber immer über ihn sprechen, verstehst du? So, das wäre so eine geile andere Ebene gewesen.
Jetzt verstehe ich das. Nein, nein, so ist
So
das
habe ich es
nicht.
verstanden. Okay, so ist falsch. Dann ist interessant, Bobby Fischer ist ja anscheinend einer der größten Spieler ever. Erzähl mal kurz was zu dem. Ich weiß auch nur so ein bisschen, der ist ja auch abgehauen, ist wiedergekommen, hat irgendwie gewonnen und so weiter.
Ja, Bobby Fischer zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr früh Großmeister wurde, also den Titel erlangt hat, zu dem Zeitpunkt auch der jüngste Großmeister aller Zeiten war. Und als Jugendlicher dann auch die Schachwelt in den USA quasi dominierte. Und zu dem Zeitpunkt war es so, dass die russische Schachschule bzw. Russland und auch alle osteuropäischen Staaten, in denen Schach ja sowieso einen ganz anderen Stellenwert, einen sehr hohen Stellenwert hatte, dass die also die Schachwelt dominiert haben. Und wenn man sieht, zu dem Zeitpunkt war ja sozusagen Amerika bzw. die USA und die Sowjetunion bzw. später Russland schon in einer Art Dauerkonkurrenz. Da ging es nicht nur um die Reise zum Mond und die Eroberung des Weltalls, sondern egal in welcher Disziplin. Und jetzt war da plötzlich ein Spieler aus den eigenen Reihen, ein Amerikaner, der es mit diesen aufnehmen konnte. Und ausgerechnet in einer Disziplin, ja, die den Russen sehr wichtig war und wo sie auch sehr stark dominierten. Und da war jetzt jemand, der eine Chance hatte, da jetzt den russischen Weltmeister vom Thron zu stoßen. Und insofern wurde es zu einem Politikum. Und insofern war der Druck plötzlich auf Bobby Fischer als Spieler natürlich enorm viel größer als sonst. Ne? Und ich weiß nicht, ob dieser Druck sehr viel ausgemacht hat bei Bobby Fischer, inwiefern das eine Rolle spielte. Aber er war ja eigentlich jemand, der im Verborgenen trainierte, so jemand, der introvertiert für sich alleine lebte und so weiter.
Ja,
Und
das wird ja in den Bildern zwischendurch klar, ne? Diese zeigen Anfang, Mitte, diese Schwarz-Weiß-Fotos und das alles, da wird ja immer so ein bisschen so offeriert von dem und im Kontrast gestellt zu dem Jungen, ne? Von den Typen und so. Entschuldigung.
Der wurde jetzt in die Öffentlichkeit gezerrt und sollte jetzt sozusagen einen Krieg führen für die Nation, nicht nur für sich selbst und für das Schach, sondern er sollte einen Krieg gewinnen. Und was natürlich schlau von Bobby Fischer war, er hat das insofern auch ein bisschen ausgenutzt, als dass er da unheimlich viel Geld bei rausgeschlagen hat. Seine Forderungen wurden immer größer. Und wenn sie erfüllt wurden, wurden sie noch größer. Also das war fast eine Endlosspirale. Und als alle Forderungen erfüllt wurden, aber wirklich alles, da ist er dann trotzdem nicht erschienen und ist zu Hause geblieben, sodass der Präsident ihn persönlich anrufen musste, ob er sich nicht jetzt langsam bequemen wollte, für die Nation einzustehen, sozusagen. Und unter diesem Druck, der ja sowieso schon groß ist, du spielst um den Weltmeistertitel. Das ist ja auch irgendwo eine Art der Bestätigung, die du suchst. Du hast dein Leben lang darauf trainiert. Ja, du musst auch selber daran fest glauben, dass du die Chance hast oder dass du der beste Schachspieler der Welt bist. Ne, jeder Zweifel ist tödlich. Und unter diesem Druck hat er es dann geschafft und ist Weltmeister geworden. Und insofern kann ich es verstehen, wenn er dann später, als er den Titel verteidigen sollte, sich diesem Druck nicht nochmal aussetzen wollte. Ich meine, er ist durch die Hölle gegangen, wahrscheinlich aufgrund dieses Drucks psychologisch, ja. Und er hat es geschafft. Und das dann nochmal wieder durchzuerleben, ne? Also nochmal zu bestätigen. Ich glaube, das war einer der Gründe. Das ist aber auch spekulativ. Manche sagen, er war einfach nur zu feige, und so weiter. Da gibt es die
Eine Mischung
unterschiedlichsten,
vielleicht.
ja. Weißt du, da kann sich keiner richtig reindenken. Meine
Ja.
Interpretation ist gut gemeint, sozusagen das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Tatsache ist, es ist nicht mehr angetreten. Er hat zwar noch Turnierpartien gespielt, ein paar, aber als es um die Herausforderung für den Titel ging, hat er den nicht mehr verteidigt. Dann ist der Titel ihm abgesprochen worden. Und das hat auch dazu geführt, dass er die ewige Schachweltmeisterlegende blieb, weil alle gesagt haben, ja, er hat zwar jetzt nicht mehr den Titel, aber er ist trotzdem der Beste, Was natürlich doof war für seinen Nachfolger, der sich sehr gewünscht hätte,
ja,
dass es zu
er ist ja
diesem Match
sozusagen
kommt.
ungeschlagen.
Ja,
Ja.
aber er ist ungeschlagen abgetreten. Und irgendwann, viel, viel später, hat er dann nochmal ein Rematch gegen diesen Spassky durchgeführt, der ihm
Ja.
dann allergrößte Schwierigkeiten bereitet hat, weil der Kampf an einem Ort stattfand, der von den Amerikanern als illegal erklärt wurde, wegen Bürgerkrieg und so weiter und so weiter. Ja.
Ja, hat er jetzt gewonnen dann bei dem Rückkampf oder
Ja,
nicht? Fischer.
hat er auch noch gewonnen. Hat
Und dann ist er
er
wieder
hat
abgehauen,
das
ne?
Geld kassiert und dann war er wieder weg.
Ja, das ist ja auch sogar, da, ich habe das auch mal gelesen irgendwo gehabt, da erinnere ich mich noch ganz genau, dass er so viel mega Geld gekriegt hat. Und Schach, jetzt ja auch nicht so berühmt in Amerika war, glaube ich, 70er war das, ne? 70er?
70er, 80er, ja, so.
In der Richtung, ja. Und dass das Schach, dass sie so viel Geld kriegen, ne? Ich glaube, das war, das, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall war es so hoch, dass ich dachte, nochmal, das bekommt ja kein anderer Sportler oder dergleichen. Und dann der Grund, den du jetzt genannt hast, dass er quasi für das Land kämpft und das wichtig ist und gerade damals im Kampf, was auch Rocky, Sylvester Stallone und Rocky IV schon wusste und ausgenutzt hatte, dass das dass sie so drauf stehen und dann echt ja das ganze Geld dafür bekommt. Krass. Ja, kommen wir nochmal zurück zu Josh, auf dem basierenden Charakter, ne? Also basiert, der Film basiert ja, ne, beziehungsweise das Buch auf ihn. Was ist denn aus der Figur geworden, aus dem wirklichen Typen? Ist der so mega Spieler noch geworden oder so? Man sieht jetzt ja hier nur seine Kindheit. Was ist denn mit dem? Weißt du das?
Ja,
In Wirklichkeit?
Josh Waitzkin fiel auf, als er mit 11 Jahren während einer Simultanveranstaltung gegen Kasparov, dem damaligen Weltmeister, Remis gespielt hatte. Also zu einem Zeitpunkt, als Kasparov noch im vollen Saft und in voller Kraft war. Das ist schon auch eine kleine Sensation gewesen, mit 11 Jahren immerhin.
Ja,
Ja,
den kennt selbst ich, Kasparov oder Kasparov, den Spieler. Der hat doch auch gegen den IBM-Computer und so weiter gespielt. Ne? Das war immer spannend damals. Dass der Mensch gegen die Maschine, ne? Wurde immer dieses Schachspiel ihn genommen. Das ist schon interessant, so dass dann Schach auch dafür genommen wird, oder?
das ist richtig. Kasparov hat tatsächlich die Schachwelt über einen langen Zeitraum klar dominiert, ja, und ist vielleicht deswegen so bekannt, weil er über einen so langen Zeitraum Weltmeister war. Auf der anderen Seite, der hat auch sein Geld gemacht, ne? Aber gut, Waitzkin, um darauf zurückzukommen, hat jetzt mal bei so einer Simultanveranstaltung, ich weiß nicht, gegen wie viele Gegner Kasparov da simultan gespielt hat, aber ich meine, 11 Jahre alt und gegen den Weltmeister, also ich sag's dir, ne? Dann später wurde Waitzkin auch internationaler Meister, dann irgendwann mal Großmeister. Das Talent, was im Film dargestellt wird, ist wahrscheinlich einfach so da auch, ne? Logischerweise. Er hat irgendwann mal auch eine ganz tolle Elo-Zahl erreicht. Ich glaube irgendwie 2560 oder so. Tatsache ist, er hat sich dann vom Schach verabschiedet. Also er ist irgendwann mal Großmeister gewesen. Vielleicht hätte er noch mehr erreichen können. Ich weiß es nicht. Aber Fakt ist, er hat sich dann irgendwann vom professionellen Schach zurückgezogen und hat sich dann dem Kampfsport gewidmet und ist dann dort im Mittelgewicht auch Weltmeister geworden im Tai Chi Chuan Wudang, keine Ahnung, wie das genau heißt, ne?
Ah, nicht schlecht, aber muss man bei sagen, es gibt echt viele Verbände, ne, wo man Weltmeister werden kann, aber trotzdem musst du
Ja.
erst mal schaffen, ne? Also schon geil, da sieht man auch, na, körperlich ging es auch. Nee, ich fand auch am Anfang interessant, wie sie es dargestellt haben. Das war auch die Szene, die einzige eigentlich, an die ich mich noch erinnern konnte, als ich den als Kind gesehen habe, weil ich mich damals so für Schach interessiert habe. Und ich konnte mich noch an diese Szene erinnern, wie der Junge ganz am Anfang gegen seinen Vater spielt und dann in der Badewanne ist. Und dann ruft, das Spiel im Kopf hat immer die Züge ruft und auch schon vorhersagen konnte, was der Vater macht und so, ne? Was so sein Talent auch schon zeigt. Kannst du sonst noch, kennst du andere Schachfilme, die gut sind? Ich habe hier gerade eine Liste. Da gibt es zum Beispiel den ersten Schachfilm, der hier aufgeführt wird, ist von 1924 namens Schachfieber mit Weltmeister José Raúl Capablanca in einer Nebenrolle und Schachmeister als Statisten.
Kenne ich noch nicht, hört sich cool an. Das ist dann ja, das findet in der sogenannten, ich sag mal, romantischen Phase statt. Damals wurde Schach noch in großen Kaffeehäusern gespielt. Und Capablanca ist natürlich für jeden, der sich für Schach sehr interessiert, ein Begriff. Also den Film, den müsste ich mir notieren. Das würde ich mir gerne mal angucken.
Ach, wo du es jetzt sagst, stimmt. So früher, so gerade alte Filme, da sieht man immer oft, dass die Bistrotische ornamentisch, dass da immer Schach direkt auf den Tischen drauf ist. Also kein Brett, sondern dass sie dieses Muster
Ja, ja,
drauf
ja.
gemalt haben. Das ist mir aufgefallen. Das finde ich schade, dass das jetzt nicht mehr so ist. Ja, es gibt viele Filme. So die neueren sind ja auch, den letzten, den ich gesehen habe, war mit Tobey Maguire, Bauernopfer.
Oh mein
Und
Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
der war jetzt mit Liv Schreiber, der war jetzt nicht so dolle, muss ich
Also, da
sagen.
schämt man sich als Schachspieler.
Ja, ist
Da
das so?
setzt sofort Fremdschämen ein. Der Film ist ja sowas von lächerlich schlecht. Das ist unglaublich.
Ja, der Film ist nicht gut und da meinst du jetzt aber wahrscheinlich direkt eher den Schachinhalt, oder wie?
Ich meine speziell den Schachinhalt.
Okay.
Also ich habe den Film leider geguckt bis zum Ende und ich kann nur sagen, meine Güte, Walter.
Kannst du denn sonst einen empfehlen? Ich meine, diese berühmten, die man noch kennt, sind Night Moves, ne, mit Christopher Lambert von 92.
Na, das hat ja dann auch mit Schach, da wird nicht so stark auf Schach eingegangen.
Ja, das sind immer genau. Ich habe
Also
den. Ich
kein
hab
Film, den ich jetzt einem Schachspieler empfehlen würde, weil es sich da um Schach dreht. Ne? Also das nicht. Dann gibt es einen Film, oh mein Gott, wie heißt der französische Schauspieler nochmal? Hat eine dicke Nase, ist unheimlich fett geworden, hat, glaube ich, mal.
John Re Ach so, Gérard Depardieu.
Richard Depardieu hat auch einen Film mitgespielt, in einem Film mitgespielt, bei dem es um eine sogenannte wahre Begebenheit geht, bei der, ich glaube, der Junge kam aus Pakistan oder aus Indien nach Frankreich und zählt auch als Schachwunderkind und sollte gefördert werden. Ich habe nur den Trailer gesehen. Ich habe nur den Trailer gesehen und da ist mir schon bei schlecht geworden. Also da wird schon total offensichtlich, was dieser Film für eine Masche hat. Lächerlich,
Ach, der
ganz
ist,
einfach.
ja, das ist dieser neue, das Wunder von Marseille. Der ist 2019 rausgekommen, letztes Jahr.
Dann gibt es nach einem sehr bekannten Buch die sogenannte Schachnovelle, eine Verfilmung, die auch schon älter ist. Da spielt die Hauptrolle Kurt Jürgens. Ja, aber der ist schon ernsthafter und okay. Die Literaturvorgabe, die Schachnovelle, ist ja jetzt auch nicht banal. Also insofern ist der Film eigentlich ganz gut gemacht. Ja.
Stimmt, hier von 1960 mit Mario Adorf sogar noch. Also,
Ja,
das heißt noch schon. Also, der wird
den
ja.
Film kann man sich angucken als Kino- oder Filmenthusiast, würde ich sagen, empfehlenswert.
Ja, ich sehe gerade, es gibt öfters Schach in deutschen Filmen. Hier ist nämlich ein weiterer. Ich weiß nicht mal, wie das Thema Schwarz und Weiß, wie Tage und Nächte.
Schwarz und Weiß wie
Von Wolfgang
Tag.
Petersen.
Ja, den fand ich auch nicht schlecht.
Mit Bruno Ganz.
Ja, mit Bruno Ganz, der Typ ist eigentlich Programm. Nee, der Typ ist Schachwunderkind, dreht dann aber leider Gottes total ab, wendet sich vom Schach ab, damit er nicht komplett den Boden unter den Füßen verliert, wird irgendwann mal Programmierer und versucht ein Computerprogramm zu entwickeln, mit dem sich der Schachweltmeister schlagen lässt, was zu dem Zeitpunkt, als der Film gedreht wurde, natürlich absolut utopisch war, heute natürlich eine Selbstverständlichkeit. Ja, das hat sich
Ja,
ja
also
auch geändert.
muss schon sagen, dass hier ist, ich meine, es gibt noch der beste Schachfilm aller Zeiten, das siebente Siegel, wo der Tod Schach spielt.
Ach so, ja, ist auch
Ne?
ganz witzig.
Weil so
Ja,
Szenen, Harry
ganz
Potter
genau.
natürlich. Ne? Ich glaube, der Stein der Weisen war es, wo sie auch mit diesen Riesenfiguren spielen. Ich meine, ich fand es auch immer schön, wenn Schach irgendwo vorkommt in Filmen. Und man muss einfach sagen, jetzt, wo es dann nur um Schach geht, ist es immer schwierig. Wie gesagt, spannend zu inszenieren, es überhaupt zu inszenieren. Und das haben die hier einfach gut in dem Film geschafft. Also eine gute Geschichte zu erzählen, das Schach an sich mit gut einzubinden, dass es alles wirklich organisch verläuft. Und das hat einfach gepasst. Es ist wirklich nichts aufgesetzt dergleichen. Also muss schon sagen, also ist hier gut rübergekommen. Und du als Schachspieler hast es ja auch wirklich als korrekt empfunden, außer ein paar Kleinigkeiten, die dann dem Hollywood-visuellen, filmischen halt, fiktiven zu Opfer gefallen sind.
Ja,
Ne? Ich weiß jetzt nicht, wie er es selber.
eine
Im Buch
Kleinigkeit
wird das
sei,
wahrscheinlich anders beschrieben haben, ne, in der Biografie.
ja, eine Kleinigkeit sei vielleicht noch erwähnt für alle, die pedantisch sind. Als der junge Remis anbietet, hätte er das gar nicht dürfen. Weil er nicht am Zug,
Weshalb?
weil er hätte erst seinen Zug machen müssen. Und dann, wenn man seinen Zug gemacht hat, dann kann man Remis anbieten.
Okay, ja.
Ja,
Wichtiges Detail.
so für Schachspieler und Leute, die pedantisch sind, ist das wahrscheinlich auch sofort aufgefallen, ne?
Ja, das ist ja keine Kleinigkeit. Ich meine, wir sagen jetzt ja auch nicht, wenn wir einen Fußballfilm über Fußball gucken und dann ist der Ball auf einmal nicht auf dem Elfmeterpunkt, sondern an der Strafraumaußenlinie. Das ist ja auch, ich meine, könnte man ja schon vergleichen, so
Ist
ein Fehler.
vergleichbar,
Das ist ja
ja,
auch
ist
so.
ein Fehler, aber ja gut, ich habe drüber weggesehen. Ne? Was ich
Wichtig für den Film an sich, ja.
Halt gut an dem Film finde, ist, dass Es gab schon tatsächlich Schachspieler, die vollkommen durchgedreht sind, die irgendwann in der Klapse gelandet sind und dann Gott herausgefordert haben und ihm dann auch noch eine Figur vorgeben wollten. Ja, solche Geschichten. Oder Leute, die am Brett total durchdrehen. Selbst Kasparow hatte da die eine oder andere Szene geliefert. Ja, mit irgendwelchen Gegenständen nach Reportern geworfen und solche Geschichten. Und das wird dann groß aufgespielt. Und ja, diese Schachspieler, die sind alle so exzentrisch und so weiter und so fort. Und insofern hat sich da so ein Bild vom Schach und vom Schachspieler etabliert. Und da gab es dann eben doch auch Filme, die das Ganze dann so besonders hervorgehoben haben. Bei Schwarz und Weiß wie Tag und Nächte zum Beispiel, dreht der Typ auch irgendwann mal vollkommen am Rad, ja, und verlässt im geistigen Sinne die bekannte Welt sozusagen, ja, und taucht für immer im Irrsinn ab. Aber in diesem Film, ja, ist es eben nicht so. Ja, da ist ein normaler Junge irgendwo, der gezeigt wird, der auch nicht total am Rad dreht und so weiter. Und diese Spinnereien und so weiter werden nicht gezeigt. Und das finde ich gut. Das ist das Schöne an dem Film, ne?
Ja, trotzdem behält er die ganze Zeit so eine Leichtigkeit, ne? Also das ist, muss man schon
Ja,
sagen. Und
ja. Was du noch erwähnt hast, also ich sag mal, da du Bobby Fischer erwähnt hast, ist noch zu sagen, er hat das, es, sein Erfolg hat dazu geführt, dass das Schach in Amerika geboomt ist. Also nach seinem Weltmeisterschaftskampf gab es unheimlich viele Anmeldungen in Schachclubs und dieser Boom ist irgendwann mal abgeflacht und in der neueren Zeit dann auch auf einmal wieder angestiegen. Also insofern hat sich das Schach auch diesbezüglich weiterentwickelt. Ne? Hier in
ja,
Deutschland
ich habe
kriegen wir
auch.
nur nichts davon mit. Obwohl wir hier Firmen haben, wie zum Beispiel die Firma Chessbase, die Hervorragendes geleistet hat hinsichtlich Trainingssoftware, hinsichtlich Computer-Engines und so weiter und der Plattform im Internet, wo man spielen kann. Absolut vorbildhaft, die auch Schachspieler sponsern, die unheimlich viel für Schach getan haben. Und trotzdem ist es nicht so verbreitet in Deutschland, wie man annehmen müsste, wenn man sieht, welche starke Liga wir hier in Deutschland auch haben.
Ja, ich glaube auch nach dem Film Searching for Bobby Fischer, der in den USA lief, haben sie auch gesagt, dass da nochmal das Schachinteresse etwas anstieg, wie das immer ist, ne, wenn sowas gerade im Film läuft, Fernsehen läuft. Obwohl, also der Film hat 12 Millionen gekostet und hat leider nur 7,2 Millionen eingenommen. Lief in Deutschland auch nicht im Kino, lief hier, kam er direkt auf VHS-Kassette.
Ehrlich gesagt, das finde ich traurig, weil es geht zwar um Schach bei dem Film, klar, ja, aber der Film bietet ja noch wesentlich mehr. Ich meine, da kullern bei nicht wenigen Menschen die Tränen. Sowas dann nicht im Kino zu zeigen, ich weiß auch nicht, was das sollte, ne?
Ja, in Deutschland jetzt nicht. Also
Ja,
das
ja,
Ding ist
ja, ja.
natürlich, war August, der Kinosommer. Ich weiß nicht, ob da auch Sommerferien waren. Und 93, da kamen auch wieder Mega-Filme, Jurassic Park und Co., ich will es nicht alle nennen. Und das Thema direkt, wie das immer so ist, dann denken alle, ah, Schach, aber es ist einfach eine schöne, wie du eben gesagt hast, Familiengeschichte, die Beziehung. Allgemein kann man das auf jeden Sport anwenden oder überhaupt Umgang mit dem Kind, wenn Talente oder Interessen sich bieten, ne? Und man die erkennt. Ob man die fördert und wenn ja, wie und wie man damit umgeht. Also schon geiles Ding. Also ich fand den wirklich sehr gut. Ist dann letztendlich auch so ein bisschen, ich fand den am Anfang stärker und wird dann so langsam so ein bisschen zu, lässt so diese Hollywood-Formel erkennen, macht es aber nicht kaputt letztendlich. Hat auch dann das letzte Bild, wenn er mit dem anderen Jungen da langläuft, Rücken an Rücken, ist das auch so süß und schön. Und der Vater hinterherguckt, er hat alles richtig gemacht. Typisch besseres Hollywood-Ende kann es nicht geben, aber passt alles, ist nicht aufgesetzt, es passt alles irgendwie zusammen. Ist gut gemacht, gefiel mir. Gut, Ralf. Haben wir alles gesagt? Fällt dir noch was ein?
Ja, mir ist gerade noch jede Menge eingefallen, aber ich glaube, das tut jetzt nicht mehr so viel zur Sache. Ich glaube, im Wesentlichen haben wir das Wichtigste gesagt. Und im Nachhinein gesagt, noch auch für Leute, die jetzt keine Schachspieler sind, empfehlenswerter Film.
Genau, kann sich jeder wirklich angucken. Also, egal auf welchen Alters, glaube ich. Vielleicht Jüngere werden so ein bisschen, ja, zu jung wahrscheinlich nicht. Also keine Kinder. Ich glaube nicht, dass sie sich so interessieren, auch was er da macht. Ich meine, die langweilen sich wahrscheinlich, wenn sie sehen, wie er da sitzt. Außer Sie sind an Schach interessiert und sind Kölner.
Gut, in unserer
Oder?
Besprechung, ja, in unserer Besprechung haben wir uns ja schon ein wenig so in irgendwelchen psychologischen Aspekten und auch, ja, in irgendwelchen schachspezifischen Aspekten ein klein wenig verloren. Das hätte man sogar noch wesentlich weiter ausbauen können, wenn man gewollt hätte. Also auch den psychologischen Faktor. Denn für Eltern ist es ja, glaube ich, immer so auch ein gewisser Konflikt, wenn ein Kind ein Talent hat. Eiskunstlauf oder sonst was oder in der Musik. Ja, zwinge ich jetzt das Kind dazu, du gehst jetzt ans Klavier, du wolltest das lernen, jetzt machst du das auch, ne? Und du bist mein kleiner Mozart, ne? Oder lässt man es einfach machen und schaut zu, wie vielleicht ein riesiges Talent irgendwo verschütt geht, weil der Junge lieber Fußball spielt, als Klavier zu spielen zum Beispiel. Ja, was macht man da als Eltern, ne? Wie setzt man sich da ein? Fängt man vielleicht an, das Kind irgendwie auf subtile Art und Weise zu manipulieren? Da würde ich mir auch schlecht bei vorkommen.
Ja, oder man macht es wie in I, Tonya mit Margot Robbie und knallt ihn aufs Eis und stresst ihn mal so richtig. So kann man es auch machen, so ein bisschen aggressiver.
Ja, und für mich erstaunlich ist, und das kommt auch so ein bisschen bei diesem Film raus, ist, dass Kinder schon in frühem Alter Ehrgeiz entwickeln können. Erstens, eine bestimmte Sache gut zu machen, ja, und auch in Konkurrenz zu anderen in einen Wettstreit, in einen Wettkampf einzutreten. Ja, das ist nämlich auch ohne das Dazutun der Erwachsenen tatsächlich bei diesen Kindern in dem Alter schon so gegeben.
Ja, dann glaube ich, haben wir alles, Ralf. Zu sagen ist noch, dass der Film bei, wenn man bei Prime angemeldet ist, frei zu sehen ist. Heißt da das Königsspiel oder Innocent Moves? Muss man mal gucken, weil das irgendwie komisch ist. Man findet den Film da mehrmals und dann ist er mal frei und mal nicht. Da muss man ein bisschen gucken. Dann danke, liebe Zuhörer. Danke, Ralf.
Ja, tschüss Leute. Ciao.